Ja, ich wurde gebeten, zu Beginn zwei, drei Sätze zu mir zu sagen. Mein Name ist Thomas Wenck. Der eine oder andere hört es vielleicht schon an meinem Dialekt. Ich komme nicht aus Sachsen, ich bin gebürtiger Schweizer, lebe aber seit 12 Jahren hier in Deutschland. Ich bin verheiratet mit einer Chemnitzerin, habe 2 Kinder und bin seit Juni hier in Freiberg in der Baptistengemeinde zu 50% und zu 50% in der Freikirche in Mittweida angestellt. So viel mal zu mir, damit nicht so ein ganz Fremder hier predigt. In dieser Woche ging es ja viel um dieses Thema Einheit der Christen. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Hat nicht Jesus schon selber für die Einheit seiner Jünger gebetet? Und wenn er das tut, dann zeigt doch, dass wir entscheidend dieses Thema ist, dass wir in Einheit miteinander leben. Und in diesem Sinne auch, wie tragisch es ist, dass die christliche Kirche in den 2000 Jahren Kirchengeschichte eigentlich kläglich gescheitert ist. Glaubenskriege, Spannungen, Verfolgung, Verhöhnung und so weiter. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch heute immer wieder an diesem Thema arbeiten und diese Einheit konkret auch mit Leben füllen, wie diese Allianz-Gebetswoche. Und so wollen wir auch in diesem Abschlussgottesdienst dieses Thema Einheit nochmal aufgreifen. Und zwar, indem wir überlegen, wie die Gnade Gottes mit der Einheit der Gläubigen zusammenhängt. Und wir lesen dazu Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Der Text beginnt meines Erachtens mit einer der stärksten Aussagen der Bibel überhaupt. Gott ist reich an Erbarmen. Man könnte das Wort auch übersetzen mit Mitleid oder Barmherzigkeit. Also dieser Gott voller Mitleid bringt uns viel Liebe entgegen. Und beide Begriffe Erbarmen und Liebe werden ja noch verstärkt. Er ist reich an Erbarmen und er hat eine große Liebe für uns. Und wenn ich mit meinem Bibelprogramm richtig recherchiert habe, dann kommt dieser Ausdruck, Gott ist reich an, nur noch einmal in der Bibel vor. Nämlich im Buch Hiob, wo es steht, dass er reich an Gerechtigkeit ist. Also er ist reich an Erbarmen und er ist reich an Gerechtigkeit. Aber was jetzt? Ist Gott jetzt gerecht oder ist er barmherzig? Beides geht doch nicht zusammen, oder? Doch, geht es schon. Denn der Jude versteht unter Gerechtigkeit nicht genau das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Wir sind sehr vom griechischen und lateinischen Denken geprägt. Unsere Gerechtigkeit hat viel mit dieser Statue der Göttin Justitia zu tun, die hier verbundene Augen hat, in einer Hand das Schwert, in der anderen die Waage hält. Und sie ist deswegen blind, weil sie eben nicht auf die Person schaut, sondern völlig neutral und objektiv sich verhalten soll. Aber Gott ist nicht so. Seine Gerechtigkeit ist eine andere. Vom jüdischen Verständnis her ist Gerechtigkeit nur eine Seite der Münze und die andere Seite ist die Barmherzigkeit. Und das sehen wir im Alten wie auch im Neuen Testament häufig, dass Gott sich eben nicht einfach neutral verhält, sondern sich eigentlich immer auf die Seiten der Schwachen und der Unterdrückten stellt. Und dass seine Gerechtigkeit nicht eine kalte und objektive ist, sondern eine barmherzige und liebevolle. Also Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehören beide im Blick auf Gottes Wesen zusammen. Es gibt auch einige Psalmen, wo das in einem Vers vorkommt, wo der Psalmist Gott so beschreibt, du bist barmherzig und du bist gerecht. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu unserem Verständnis von Gerechtigkeit. Wir wollen zum Beispiel keinen barmherzigen Richter, sondern wir wollen einen gerechten Richter. Aber bei Gott kommt beides zusammen. Also so ist er ein Gott, der reich an Erbarmen ist, der reich an Gerechtigkeit ist und der uns, laut Vers 4, eine große Liebe entgegenbringt. Und das im Blick darauf, dass der Mensch seinen Begierden nachgegangen ist, dass der Mensch Gott nicht gehorsam war, dass der Mensch nicht das getan hat, was Gott gefallen hat. So schreibt das Paulus in den ersten drei Versen dieses Kapitels. Und da nennt er die Menschen sogar Kinder des Zorns, also ein hartes Urteil, was er über den Menschen fällt. Und dennoch bringt dieser barmherzige Gott uns seine Liebe entgegen. Unsere Rebellion gegen ihn, unser Hochmut und Stolz, all das Grauenhafte, das wir Menschen einander antun, kann Gott nicht davon abhalten, uns mit seiner Liebe zu begegnen. Wir können noch so gottlos leben und trotzdem werden wir Gott nicht los. Seine Liebe zu uns macht ihn ruhelos, macht ihn unnachgiebig. Immer wieder, und das zeigt gerade auch das Alte Testament, geht Gott seinen Geschöpfen nach, werbt um sie, offenbart sich, lädt sie immer wieder ein, in Beziehung zu ihm zu treten. Immer wieder will er zum Beispiel den Bund mit seinem Volk Israel erneuern. Er will ihnen vergeben, was zwischen ihnen lag. Er will neu anfangen. Und das bis heute noch. Auch heute liebt Gott den Menschen mit dieser leidenschaftlichen und grenzenlosen Liebe, die nicht aufgibt, die keinen Menschen abschreibt. Und mit so einer Liebe liebt Gott sie an diesem Morgen, in diesem Moment. Mit dieser Liebe liebt er jeden von uns. Und egal, ob wir uns vielleicht momentan liebenswürdig fühlen oder nicht, ob wir Gott selber lieben oder nicht, wenn etwas in dieser schnelllebigen Welt Bestand hat und sich niemals ändert, dann ist es diese Liebe Gottes zu den Menschen. Seien Sie sich dessen bewusst. Aber wenn ich so in mein Leben schaue, dann sehe ich so manche Abgründe. Taten, für die ich mich schäme, Verhaltenszüge, über die ich erschrecke. Und ab und zu kommt dann diese Frage, die den Zweifel in mir wecken will, wie kann Gott mich eigentlich lieben? Wie sollte dieser heilige Gott mir Barmherzigkeit entgegenbringen, da ich doch um meine Sünden oder weiß und Gott auch um mein Versagen weiß? Das passt doch irgendwie nicht zusammen, seine Heiligkeit und meine Schuld. Ich glaube, die Antwort steht in Vers 5, wo Paulus schreibt, dass Gott uns mit Christus zusammen lebendig gemacht hat, obwohl wir eigentlich tot in unseren Verfehlungen waren. Und dann schreibt Paulus, durch Gnade sind wir gerettet. Also Gott sieht uns nicht mehr an als die, die verschmutzt und verdreckt sind von der Sünde, sondern er hat uns vergeben. Er hat uns, die wir geistlich tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch die Taufe sind wir aufs Engste mit Christus verbunden. Und so gilt seine Auferstehung, seine Auferweckung auch uns. Paulus schreibt zum Beispiel den Korinthern in seinem zweiten Brief, dass die, die in Christus sind, eine neue Schöpfung sind. Das ist so die Spannung, in der wir leben. Neue Schöpfung, aber irgendwo eben doch noch im Alten behaftet. Aber, und das ist ganz wichtig, geistlich und rechtlich gesehen sind wir für die Sünde tot und mit Christus auferstanden. Und so kann Paulus in Vers 6 dann sogar sagen, dass wir bereits einen Platz im Himmel haben, jetzt schon. Im Reich Gottes gibt es jetzt schon einen Platz für uns. Das Evangelium ist also nicht einfach eine Vertröstungsbotschaft, die sagt, ach, irgendwann mal in ferner Zukunft, da wird Gott mal alles gut machen. Nein, das Evangelium wirkt schon heute in Kraft und in Wirklichkeit. Schon heute sind die ersten Früchte sichtbar. Und das ist unter anderem eben, dass wir Christen nicht mehr eine alte Schöpfung sind, sondern eine neue Schöpfung. Und wir haben das nicht wegen irgendwelchen Taten verdient, die wir getan haben. Nein, Paulus schreibt ganz klar, wir sind aus Gnade gerettet. Und auch hier in Vers 7 kommt wieder so eine schöne Beschreibung vor, da steht, so wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Überwältigender Reichtum seiner Gnade. Also Paulus kann es kaum in Worte fassen. Diese Gnade Gottes ist kaum zu beschreiben, weil sie so viel höher ist als alles, was wir zu vermuten wagen. Aber ich muss zugeben, in der Vorbereitung dieser Predigt ging es mir aber so, dass diese Worte, dass diese Sätze mich nur so theoretisch begeistert haben, aber mein Herz eigentlich gar nicht wirklich berührt worden ist. Vielleicht habe ich schon zu oft von der Liebe und Güte Gottes gehört oder gepredigt, bin mit diesen Wahrheiten groß geworden. Vielleicht kann man auch da auf eine gewisse Art und Weise abgestumpft werden. Und da ist es mir dann in der Vorbereitung einfach wichtig geworden, auch dafür zu beten, dass Gott mir immer wieder neu vor Augen malt, was es heißt, dass ich geliebt bin. Und dass diese Wahrheit mich zutiefst bewegt, dass sie mich auch emotional berührt. Und das kann ich ja nicht von mir aus produzieren. Ich kann nicht selber machen jetzt oder mir zusprechen, jetzt sei mal berührt, sei mal ergriffen. Das geht nicht. Ich kann mir das nicht befehlen. Aber ich kann Gott dafür bitten, dass er das tut. Dass er mich immer wieder ergreift. Dass er mich immer wieder bewegt mit diesen Wahrheiten. Ich glaube, wir Christen brauchen solche Berührungen immer wieder. Wir müssen auch auf der Gefühlsebene diese Wahrheit erleben. Sie nicht nur im Kopf durchdenken. Gerade auch für Luther waren zum Beispiel die Gefühle wichtig, die aber dann ja durch die ganze Aufklärung in Europa leider sehr vernachlässigt wurden. Und man hört in christlichen Kreisen immer wieder, der Glaube, der kann ja nicht auf Gefühlen aufgebaut werden. Das stimmt so schon. Aber ich glaube, ein gefühlsloser Glaube ist aber auch kein wirklicher Glaube. Denn dann geht es vielleicht gar nicht mehr so sehr um diese Beziehung zu Gott, sondern vielleicht eher um eine Philosophie. Aber damit unser Glaube, damit unsere Beziehung zu Gott lebendig bleibt, brauchen wir es auch, dass Gott uns auf dieser Gefühlsebene anspricht. Damit wir solche wunderbaren Sätze wie in Epheser 2 nicht einfach lesen, die Bibel wieder zuschlagen und uns wieder mit dem Alltag auseinandersetzen, sondern dass solche Sätze in uns Dankbarkeit, Fröhlichkeit, Ergriffenheit bewirken. Dass unser Herz schneller zu schlagen beginnt, weil wir diese Liebe Gottes beim Lesen und Meditieren der Bibel so richtig spüren und erfahren können. Und das wünsche ich mir für uns Christen. Ich glaube, das würde unsere Spiritualität im Alltag sehr gut tun. Aber was hat das jetzt alles mit der Einheit zu tun, die als Überthema dieser Woche diente? Inwiefern wirkt sich die Barmherzigkeit Gottes aus auf die Einheit unter uns Christen? Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben einige spannende Gedanken formuliert, die wunderbar dazu passen. Ich möchte mal ein paar Sätze lesen. Er schreibt: Ist denn nicht auch dort, wo Sünde und Missverstehen das gemeinsame Leben belasten, ist nicht auch der sündige Bruder doch immer noch der Bruder, mit dem ich gemeinsam unter dem Wort Christi stehe, und wird seine Sünde mir nicht zu immer neuem Anlass dafür zu danken, dass wir beide unter der einen vergebenden Liebe Gottes in Christus Jesus leben dürfen? Wird also nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder mir unvergleichlich heilsam sein, weil sie mich gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem einen Wort und der einen Tat leben können, die uns in Wahrheit verbindet, nämlich die Vergebung der Sünden in Christus Jesus. Da stecken ganz viele tiefe Wahrheiten drin. Die Einheit unter uns Christen ist ja eigentlich ständig bedroht. Unterschiedliche Meinungen, Streitigkeiten, Sünde, all das macht diese Einheit schwer. Jeder, der vielleicht schon von Glaubensgeschwistern verletzt wurde, der weiß, wie schwer es auch sein kann, Sünden zu vergeben. Wo man doch gerade denkt, da ist doch gläubig, der müsste doch eigentlich besser wissen oder besser machen. Es gibt tausende von tragischen Fällen, wo Christen der Gemeinde und Gott den Rücken zugewandt haben, weil sie von Glaubensgeschwistern verletzt wurden. weil sich Gemeindeglieder an ihnen versündigt haben. Und das kann für Entzweiung im Leib Christi sorgen und bedroht natürlich die Einheit unter uns Christen. Und in solchen Situationen, so sagt Bonhoeffer, also aufgrund der Sünde meines Bruders oder meiner Schwester, können wir uns neu bewusst werden, dass wir beide von der Vergebung von Jesus Christus leben. Ich bin nicht besser als meine Geschwister, weil ich genauso abhängig von dieser Vergebung bin. Ich stehe nicht anders vor Gott da als jeder Einzelne von uns, nämlich mit leeren Händen. Weder ich noch jemand von ihnen lebt von eigenen Taten oder aus eigenen Werken, sondern allein von der Vergebung Gottes. Und darum eint uns die Gnade, weil sie uns bewusst macht, dass keiner von uns besser ist als der andere. Wir sitzen alle im selben Boot, wir leben alle vom Zuspruch Gottes. Und das begründet unsere Einheit. Also so wie ich immer wieder an meinen Mitmenschen schuldig werde, so geht es auch meiner Schwester, meinem Bruder. Und darum kann ich verzeihen, weil auch mir immer wieder verziehen werden muss. Ich habe also keinen Grund, mich zu rühmen, keinen Grund, mich über meine Glaubensgeschwister zu erheben oder mich von ihnen aus Stolz heraus zu distanzieren. Nein, ich bin nicht besser als andere. Und so schreibt dann Bonhoeffer weiter: War Gott uns barmherzig, so lernten wir zugleich die Barmherzigkeit mit unseren Brüdern. Empfangen wir Vergebung statt Gericht, so waren wir zur brüderlichen Vergebung bereit gemacht. Was Gott an uns tat, das sind wir nun unserem Bruder, unserer Schwester schuldig. Also weil Gott an uns barmherzig gehandelt hat und tut, so sollen auch wir einander barmherzig begegnen. Und das steckt unter anderem in den guten Taten drin, die Gott schon für uns bereitgestellt hat, wovon Paulus in seinem letzten Vers, in Vers 10 schreibt. Also so wie Gott sich zu uns stellt, so sollen wir uns zu unseren Glaubensgeschwistern stellen. Und die Einheit, die auf der Gnade und Vergebung Gottes gründet, die wirkt sich ganz konkret in der Ausübung zum Beispiel von Barmherzigkeit aus. Jesus sagte seinen Jüngern: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also die Liebe, die sich in Barmherzigkeit erweist, die soll unser Erkennungsmerkmal in dieser Welt sein. Und wenn ich wieder mal mit Glaubenszweifel zu kämpfen habe, die mich von Gott wegziehen wollen, wenn ich wieder mal alles in Frage stelle, gibt es diesen Gott? Bilde ich mir das doch nicht alles ein? Ist die Bibel wirklich wahr und vertrauenswürdig? Dann ist diese gelebte Barmherzigkeit unter Christen ein wichtiger Grund, der mir hilft, solche Zweifel immer wieder abzuschütteln, weil ich sehe und erlebe, wie das Evangelium Menschen verändert, wie es die Gemeinde befähigt, einander in Liebe und Barmherzigkeit anzunehmen. Denn das ist ja alles andere als einfach. Und wenn ich einen solchen Umgang in meiner Gemeinde sehe, einen Umgang, der das Wesen Jesu widerspiegelt, dann hilft mir das in Zeiten des Zweifels. Denn dann merke ich, dass es eben nicht einfach irgendwie eine hohle Philosophie ist, sondern eine Kraft Gottes, die im normalen Alltag wirkt. Das heißt, wenn Sie Menschen mitfühlend begegnen und großzügig behandeln, dann tragen Sie mit dazu bei, dass das Evangelium glaubhaft wird. Und oft sind das ja kleine Gesten im Alltag. Eine Einladung zum Essen, ein hörendes Ohr, praktische Hilfe, ein Zuspruch, ein Kompliment, ein ermutigender Brief, ein Geschenk, einen gemeinsamen Ausflug unternehmen und so weiter. In solchen einfachen Dingen wird Gemeinde, wird christliche Gemeinschaft ganz konkret erfahrbar. Und das sind diese guten Taten, die Christus Jesus für uns aber schon vorbereitet hat. Also die Gnade, die uns geschenkt wird, die will uns in Besitz nehmen und will durch unser Leben, durch unser Handeln anderen Menschen wiederum zur Gnade werden. Das heißt, das Evangelium, das uns diese Liebe Gottes zuspricht, will uns zu einem Kanal machen, durch den die Liebe Gottes zu anderen Menschen fließen kann. Wir Christen sind nicht wie das tote Meer, das nur einen Zulauf, aber keinen Ablauf hat. Wir leben am Evangelium vorbei, wenn wir uns von Gott nur beschenken lassen, es aber nicht weitergeben. Aber damit wir nicht in Gefahr kommen, uns jetzt irgendwie was auf diese guten Taten einzubilden, macht Paulus von vornherein klar, dass es eigentlich gar nicht unsere Taten sind, die wir tun, sondern dass es Gottes Taten sind. Dass er sie für uns vorbereitet hat und wir sie eigentlich nur ausführen. Also wir sind Gottes Werkzeuge. Und könnte sich ein Hammer dafür rühmen, wenn er einen Nagel eingeschlagen hat? Mit Sicherheit nicht. Es war doch der Handwerker, der den Nagel eingeschlagen hat. Und so will auch Gott uns als seine Werkzeuge gebrauchen, um seine Liebe und Barmherzigkeit in diese Welt zu tragen und sie konkret und erfahrbar werden zu lassen. Und deswegen haben wir auch keinen Grund, uns dann darauf etwas einzubilden. Sind wir bereit dazu? Dazu beizutragen, erstens, dass die Einheit der Christen gestärkt und bewahrt wird. Und zweitens, dass die Liebe Gottes durch uns hindurch in diese Welt fließen kann. Denn unter anderem hat Gott uns dazu mit Christus lebendig gemacht, genau diese Dinge zu tun. Amen.